Herzlich willkommen bei Zufrieden, deinem Podcast für Minimalismus, Capsule Wardrobe, ressourcenbewusstes Leben und das Mama-Leben. Endlich konntest du dich zum Ausmisten durchringen, hast aber jetzt einige Gegenstände ausgemistet, bei denen du denkst, es wäre zu schade, die irgendwie direkt wegzugeben, zu verschenken. Du würdest sie irgendwie gerne lieber verkaufen. Für den Fall verrate ich dir in der Folge genau 3 Tipps, wie du ihnen schneller zu einem neuen Zuhause verhelfen kannst und nebenbei noch einen kleinen Obolus dazu verdienst. Wie schön, dass du auch bei der Folge wieder dabei bist. Vielleicht hörst du die Folge, weil du schon einiges erfolgreich ausgemistet hast. Wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch. Vielleicht hast du aber auch noch nichts ausgemistet und willst dich ein bisschen berieseln lassen. Dann motiviert dich diese Folge bestimmt auch noch mal ein bisschen noch mehr, vielleicht bald mit dem Ausmisten anzufangen. Und ich möchte direkt vorab einen Disclaimer herausgeben. Die Folge zielt jetzt nicht dabei darauf ab, irgendwelche ultra coolen Computertools vorzustellen, mit denen du Online-Plattformen, wo du Sachen verkaufen kannst, irgendwie austricksen kannst oder so, sondern diese Folge zielt darauf ab, vor allem deine Organisation und dein Mindset, was Online-Verkäufe angeht, nochmal auf die Probe zu stellen, und ich erkläre dir und erzähle dir, wie ich mein eigenes Mindset auf die Probe gestellt habe und wie mich dieses auf die Probe stellen deutlich erfolgreicher beim Verkaufen gemacht hat. Das heißt, diese Folge wendet sich auch vor allem an Menschen, die, so wie ich, das primäre Ziel zu haben, wenn sie ausmisten, und so ist es ja meistens eigentlich, dass sie Platz schaffen möchten, Raum, Luft zum Atmen schaffen möchten und sich vielleicht eben dabei noch einen kleinen Obolus verdienen wollen, aber nicht Menschen, die jetzt irgendwie mit Online-Verkäufen besonders viel Geld verdienen möchten oder sich womöglich irgendwie das Leben finanzieren wollen. Darum geht es hier nicht. Aber wenn du einfach ganz standardmäßig ausmistest und dann ein paar Dinge verkaufen möchtest, was hast du dann zu beachten? Es gibt ja so ein paar evidente Tipps. Die Fotos sollen gut sein. Es sollte vielleicht nach Hinweis darauf geben, dass es nicht Raucherhaushalt ist, falls es das ist, dass es vielleicht keine Haustiere gibt, falls es die nicht gibt, und du solltest generell auch schnell in der Kommunikation sein, das heißt auch nicht irgendwie 2 Tage brauchen, um auf Anfragen zu antworten, sondern möglichst, so wie bei WhatsApp, möglichst schnell zu antworten, aber das sind alles so evidente Tipps, und die wurden auch schon zu Genüge von anderen Menschen, Podcasts oder YouTube-Videos erklärt. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ich habe es jetzt nur einmal der Vollständigkeit halber erwähnt, weil falls du etwas davon noch nicht kanntest, ist das auf jeden Fall relativ wichtig. So, meine 3 Hacks sind, ich zähle sie dir jetzt mal auf und dann gehe ich in die Details. Erstens, keep it simple. Zweitens, get rid of it. Und drittens, ne, das verrate ich noch nicht, das ist mein Geheimnis, weil das mein ganz besonderer, wichtigster Hack ist. Okay, lass uns anfangen mit Keep It Simple. Also, Keep It Simple heißt möglichst eine einfache Organisation, weil Online-Sachen verkaufen ist relativ aufwendig, finde ich. Und auch wenn es mit den Apps und integrierten Kameras bei Apps und so weiter total immer einfacher wird, das Ganze ist doch irgendwie aufwendiger, als sich einen Tag einfach nur beim Flohmarkt hinzustellen und nur da zu sein und einfach dann in der Zeit alles an Fragen zu beantworten und Teilen wegzugeben. Auch beim Flohmarkt hat man natürlich eine Vororganisation und so, will ich gar nicht sagen. Aber es ist halt dann doch recht aufwendig, pro Artikel vor allem. Das heißt, ich empfehle dir zunächst mal, je nachdem, wo du stehst in deinem Ausmisteprozess, entweder du bist noch relativ am Anfang, wenn du noch am Anfang bist, dann würde ich dir empfehlen, das heißt, dass du tendenziell wahrscheinlich mehr Teile ausmisten wirst und dann wahrscheinlich auch mehr von den ausgemisteten Teilen verkaufen möchtest, als wenn du nur noch ganz wenige Teile ausmistest, dann empfehle ich dir, ein bisschen zu sammeln und das sozusagen in Blöcken zu machen. Also, dass du irgendwo eine große Box oder mehrere große Boxen hast, wo die Sachen drin sind, die du verkaufen möchtest, und dass du dann dir quasi feste Slots buchst in deinem eigenen Terminkalender, wo du dann an diese Boxen rangehst. Und das musst du wirklich ganz nach deinem persönlichen Gusto machen. Also du solltest es jetzt nicht machen, dass es so overwhelming, 10 Boxen, Umzugskartons voller Sachen, das würde ich dann auch wahrscheinlich Monate oder Jahre vor mir herschieben, die mal alle abzufotografieren und so. Sondern such dir irgendwie die Größe, die für dich passt, sei es eine Schuhkartonbox oder irgendwas, da passt vielleicht nicht so viel rein, aber sei es dann eine, so eine IKEA-Tüte oder irgendwie eine Sache, wo du sagst, okay, das ist was ich handeln kann. Und wenn die, entweder wenn die voll ist oder sowas wie alle 2 Wochen, alle 4 Wochen, nehme ich mir die zur Hand und mache meine Fotos und stelle die Sachen ein. Das ist eine Möglichkeit. Dann kannst du sogar auch machen, also was ich gemacht habe, als ich immer noch recht viele Teile hatte oder die eben so angesammelt habe, ist, dass ich die dann in so gewissen Abständen halt fotografiert habe, sodass die Box dann geleert wurde, als die Teile fotografiert waren und die Teile dann in meine Outbox quasi, also quasi in inserierte Teile gewandert sind. Aber ich habe dann immer noch die Fotos alle auf meinem Smartphone in einen bestimmten Ordner geschoben, dass ich die immer irgendwie parat hatte. Und habe aber dann jeden Abend auf der Couch irgendwie 3 Teile eingestellt. Und dann hat sich das meistens über 2 oder 3 Wochen, bis alles inseriert war, gezogen. Das hat natürlich auch wieder Vor- und Nachteile. Und auch man muss diesen Fotosordner dann pflegen und die man schon inseriert hat, rausnehmen und so weiter. Aber das hat, glaube ich, einen Vorteil bezüglich der Online-Plattform. Und das ist wirklich etwas, was ich jetzt überhaupt nicht gewisshaft weiß, gar nicht. Nur mein Eindruck ist zum Beispiel eher bei Vinted, wenn man sich das als Plattform aussucht. Und ich komme nochmal gleich zum Thema Plattform auswählen. Dass dort tendenziell die Teile irgendwie den Leuten eher angezeigt werden, wenn Vinted merkt, dass man ein sehr aktiver User ist, also dass man sowas wie täglich Sachen einstellt oder halt viele Sachen einstellt, dass sie dann eher dich promoten irgendwie, dass deine Sachen dann in den Suchanfragen dann auch auftauchen. Man kann natürlich auch sowas wie Werbung auf diesen Plattformen dann kaufen, dann ist so dieser Aspekt egal. Aber ich glaube, gerade bei Vinted war das relativ wichtig, weil ich war immer nur bei Vinted erfolgreich in so Perioden, wo ich viel eingestellt habe und wo ich dann auch zum Teil viel selber gekauft habe, also wo ich wirklich so ein ganz aktiver User war. Gut, also das war das. Die zweite Variante, wenn man nicht das sozusagen dieses Sammeln machen möchte und dann immer in Blöcken halt das Fotografieren, ist, wenn man, das empfiehlt sich dann eher, wenn man wirklich tendenziell eher weniger Teile hat und man sagt, ach, hier mal das ausmisten, da mal das ausmisten, dass man dann direkt Fotos macht und direkt einstellt. Also ich würde sagen, entweder das oder das, aber also entweder direkt Fotos machen und direkt einstellen oder dieses Sammeln, aber nicht so ein Zwischending, wo man sagt, ach, ich mache jetzt mal 5 Fotos und stell es aber irgendwie morgen erst ein oder so und dann mache ich morgen aber vielleicht noch ein 6. Foto, weil noch ein Teil dazugekommen ist. Das wird, glaube ich, dann ineffizient. Also ich würde es wirklich möglichst effizient planen, organisieren und durchführen. Dann solltest du natürlich die Plattform auswählen. Das würde ich auch vorab mir überlegen, wo möchtest du gerne verkaufen. Für mich sind derzeit Stand Juli 2024 die beiden großen Plattformen Vinted und in Deutschland Kleinanzeigen, in Österreich willhaben. Das heißt, das sind auch die beiden Plattformen, mit denen ich tatsächlich auch beiden immer mal wieder arbeite. Also ich habe für mich so ein bisschen nach Kategorien, was ich wo verkaufe. Also Damenbekleidung zum Beispiel eher bei Vinted versus Kinderbekleidung war bis jetzt immer eher bei willhaben. Also in Deutschland wäre es Kleinanzeigen. Aber auch das habe ich mittlerweile ein bisschen geschiftet zu Vinted, da habe ich auch ein paar Kindersachen verkauft. Ich habe aber auch schon bei willhaben auch mal in der Vergangenheit viele Damenbekleidungsteile verkauft. Also ich würde sagen, nimm da die Plattform, mit der du dich wohlfühlst, wo du mit der App klarkommst und sei dir gewiss, dass bei Vinted eigentlich sowas wie 100% die Rate des Verschickens ist, versus dass du natürlich bei willhaben oder Kleinanzeigen auch die Chance hast, dass jemand was abholt, was für dich tendenziell weniger aufwendig ist. Tendenziell sage ich, weil ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es auch manchmal ultra aufwendig ist, mit Leuten einen Termin zu finden und dann schreibt man 10-mal hin und her, bis man einen Termin hat, dann ist es fast schneller. Man bringt einfach das Teil zur Paketstation oder Post oder wo auch immer, wenn man eh dran vorbeigeht. Es ist, ja, wie gesagt, es kann beides aufwendig sein, aber also das würde ich nach deinem eigenen Gusto machen. Und auch keep it simple im Sinne von, setz dir eine monetäre Schwelle, eine Mindestschwelle und sag dir sowas wie, ich mache das nur für Teile, wo ich mindestens 5 Euro veranschlagen kann als Einstiegspreis oder mindestens 10 Euro. Ich habe momentan noch so meine 5-Euro-Schwelle, aber ich glaube, ich werde sie auf 10 Euro erhöhen. Man kann, wenn man so eine Schwelle hat, natürlich auch sowas machen wie so Pakete sammeln, dass man sagt, irgendwie gerade bei so Kinderkleidung, weil da kann man für ein T-Shirt vielleicht 50 Cent nehmen, wenn man sagt, ich möchte die aber trotzdem verkaufen und nicht irgendwo spenden, dann halt irgendwie 10 T-Shirts sammeln oder so und die dann zusammen anbieten als Paket. Ja, würde ich, also ist aus meiner Erfahrung, aber ja, nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob sich das, also ist für mich hat sich es meistens nicht gelohnt. Dann war der Aufwand einfach zu groß. Dann musste ich den Überblick behalten, welche Teile gehören alle zu diesem Paket. Statt dass es mittlerweile einfach viel einfacher ist, das wirklich zu spenden. Aber das sind alles nur Gedanken und du machst dann für dich wirklich das, was sich für dich am einfachsten anfühlt. Wie gesagt, Maxime, keep it simple oder as simple as possible zumindest. Das zweite, get rid of it. Das heißt, zu dem Prinzip würde ich sagen, ist ganz wichtig, dass du dir überlegst, wie lange lasse ich die Teile in der Plattform drin, bis ich sie dann doch verschenke bzw. spende. Dir eine Deadline zu setzen, entweder wirklich eine krasse Deadline, die du dir dann irgendwie als Erinnerung ins Handy speicherst oder in den Kalender schreibst oder so, oder dass du so ein Gefühl machst, so 6 Wochen oder, keine Ahnung, wenn die und die Saison zu Ende ist, dann nehme ich auch die Teile aus der Saison wirklich raus oder ja, eine gewisse Wochenanzahl. Also ich habe keine feste Deadline in meinem Kalender notiert. Bei mir ist es aber meistens so, dass ich merke, wenn ich den Platz, wo die Teile lagern, für andere Sachen brauche, dann ist spätestens die Zeit, dass die weg müssen. Und ich habe bei mir nicht mehr die Gefahr, dass ich sie sozusagen horte und dass sie eingestellt sind, so als Ausrede benutze, dass sie doch noch in meinem Haushalt sind und dass ich sie noch nicht ganz losgelassen habe. Weil das sind so, gerade bei Verkäufen, und jetzt kommen wir nämlich zum Mindset, gerade bei diesen Online-Verkäufen steckt so viel dahinter, ob die Menschen schon ihre Teile wirklich losgelassen haben oder nicht. Und man merkt auch daran, ob ihnen wichtiger ist, Platz zu schaffen oder irgendwie Geld zu verdienen. Und oft ist es so, wenn die Menschen nicht so richtig loslassen können, dass sie es zumindest versuchen über Geld dann, also über einen hohen Preis, dass sie sagen, okay, wenn jemand das und das zahlt, dann kann es wirklich gehen, weil dann ist mir das Geld wichtiger als das Teil. Und da wären wir auch schon beim Thema Preis und dazu sage ich später noch einiges mehr. Aber damit du rid of it getst, also damit es rausgeht aus deinem Haushalt, wichtig dann auch über diese Periode beobachten, gehen die Sachen raus und wenn nicht, mit dem Preis runtergehen. Und deswegen habe ich vorhin auch die Schwelle des Einstiegspreises erzählt. Das heißt, wenn ich Teile, die ich für 5 Euro inseriere, drin habe, dann gehe ich nach 2 Wochen auf 3 Euro oder sowas runter. Auch das merkt man dann schon, lohnt sich eigentlich nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, ab 10 Euro, Einstiegspreis. Und wirklich konsequent mit den Preisen dann auch runtergehen. Das ist, glaube ich, etwas, was wenig Menschen machen. Weil meiner Erfahrung nach, vor allem bei Vinted, würde ich sagen, ist Preis schon das zentrale Kaufs- und Verkaufsargument. Und ich rede von Vinted Österreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, vielleicht das noch als kleine Bemerkung. Hier in Österreich ist tatsächlich so, dass ganz oft der Versand bei Vinted ganz kostenfrei ist. Und das weiß ich nicht, wie es in Deutschland ist. Und das heißt, es kaufen Menschen da auch Teile für 1 Euro, weil die dann keinen Versand noch zahlen müssen. Natürlich, wenn du dann 5 Euro Versand zahlen musst, kaufst du meistens kein Teil für 1 Euro, weil das ist es dir dann irgendwie nicht wert. Okay, aber das ist nur so eine Randnotiz, das weiß ich jetzt wirklich, wie gesagt, nicht, wie es gerade in Deutschland funktioniert und es wird auch in Österreich bestimmt irgendwann wieder teurer werden. Das ist auch nur für den Versand innerhalb Österreichs, mit kleinen Paketen, größere Pakete und Pakete von und nach Italien, Frankreich, mit denen sind wir ja hier in Vinted Österreich vernetzt, kosten dann doch Versand, momentan. Gut, ich habe nämlich gerade auch die Situation, dass ich ein bisschen Platz verloren habe in einem Schrank, wo eben noch Teile drin waren, die ich inseriert habe, die sich aber noch nicht verkauft haben. Und jetzt habe ich die aber behelfsmäßig in so Tüten gepackt. Das gefällt mir gar nicht. Da muss irgendwas weg, damit wieder damit hier irgendwelche rumfliegenden Tüten nicht länger sind. Ja, das ist zwar eins meiner geringeren Probleme, aber ich achte darauf, dass es wirklich nur dezidierte Plätze und das sind eigentlich nur zwei Körbel wollte ich schon sagen. Leider kann ich nicht so gut Österreichisch sprechen, aber ich finde Körberl ist so ein schönes Wort. Also zwei Körberl hier in meiner Abstellkammer, wo ich hier gerade auch meinen Podcast aufnehme. Die sind eigentlich für diese Sachen, die inseriert sind. Ich hatte jetzt aber eine Zeit lang noch so ein paar Cheat-Schubladen und die sind heute weggefallen. So, also es heißt für mich, wieder gucken, was wird gespendet. Und ich bin heute mit ganz vielen Preisen runtergegangen. Mal gucken, jetzt noch, beobachte ich das noch eine Woche und dann spende ich alles, was sich auch mit den Preisen nicht verkauft hat. Genau, so mache ich das. Und dann habe ich hier noch einen extra Tipp zum Thema Get Rid of It. Beim Thema Saisonales. Und zwar ist es natürlich schwierig. Es ist halt schwierig, meistens misten wir, also jetzt rede ich von Kleidung oder auch so Gadgets, meistens misten wir saisonal aus. Das heißt, bevor die Wintersachen eingemottet werden, gucken wir nochmal durch, was wollen wir wirklich einmotten, was haben wir jetzt diesen Winter gar nicht getragen und müssen es deswegen auch nicht behalten oder andersrum mit Sommer. Und da fallen dann auch sowas wie Gadgets wie irgendwelche Schwimmflügel im Sommer oder sowas darunter. Aber alles, was irgendwie so saisonal ist oder vielleicht sogar Deko-Kram, Weihnachtsdeko oder sowas. Und das ist halt ein ungünstiger Zeitpunkt, um Dinge zu verkaufen, weil die Leute wollen natürlich am Ende des Winters, sprich am Anfang des Frühlings, nicht noch eine dicke Daunenjacke kaufen, die man ausgemistet hat oder einen dicken Wollpulli. Also eher wenig. Manchmal, also vereinzelt funktioniert es, Off-Season-Sachen zu verkaufen, aber tendenziell eher schlecht. Und dann merkt es dann, also ich habe, wenn ich auch mal Teile habe, die ich dann wirklich über eine ganze Saison drin habe. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei Beispiele, wo ich auch hier eine Ausnahme gemacht habe, sind so Kinder-Overalls, Schnee-Overalls, wo unsere Kinder rausgewachsen sind. Die habe ich aber dann wirklich bewusst im Keller gelagert mit unseren anderen Sachen. Irgendwie habe ich mich nicht durchringen können, die direkt zu spenden und habe sie einfach drin gelassen in den Online-Plattformen. Sie haben sich bis jetzt nicht verkauft und dann wird es wahrscheinlich gen Herbst, werden die sich sofort verkaufen. Ja, aber das war jetzt nur, also eigentlich entspricht das nicht so meinen Standards, aber ist auch immer okay, Ausnahmen zu machen. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich diese Sachen halt neu gekauft hatte. Und ich bin irgendwie so bei neu gekauften Sachen, weil es ist eher selten, dass ich Sachen halt neu und nicht so gebraucht, Secondhand kaufe. Da fällt es mir nämlich auch schwieriger, die Teile zu spenden und nicht zu verkaufen. Aber ja, jetzt kommen wir gleich nämlich zu meiner extra Regel. Aber ich habe diesen Punkt noch nicht zu Ende geführt, mein extra Tipp beim Thema Saisonales. Es gibt Selpi oder Selpi, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Es ist eine Online-Plattform, wo man Tüten zu sich nach Hause bestellt. Das sind Versandtaschen. Die kosten entweder, ich glaube, sowas so unter 2 Euro. Oder wenn man H&M-Member-Mitglied ist, dann kriegt man mit irgendeinem Code. Auch das ist Stand wahrscheinlich schon vor ein paar Monaten, also vielleicht Stand Anfang 24. Ich weiß halt nicht mehr, wie es jetzt ist. Da hatte man die zwei Tüten gratis bekommen und da passt wirklich sehr, sehr viel rein in eine so eine Versandtüte. Und die, wenn man das einschickt, brauchen die erstmal so 3 bis 4 Monate oder zum Teil noch länger, bis die auf ihrer Plattform die Teile inseriert haben. Und das funktioniert dann so, dass man wirklich wie im Second-Hand-Laden das meiste, was von dem Verkaufspreis bekommen die und einen kleinen Teil bekommt man selber. Das ist wirklich nicht annähernd so viel, wie wenn man das selber über Online-Plattformen verkaufen würde. Man hat halt überhaupt keinen Aufwand. Und wenn man eben da auf, und jetzt kommt dieses saisonale Thema dazu, da ist es eben manchmal wirklich ganz gut, da kann man super gut die Off-Season-Teile hinschicken, weil die eben durch diese Verzögerung dann manchmal wieder in der Saison sind. Die haben auch auf ihrer Website oder irgendwo stehen auch die Teile, die jeweils sozusagen, wo empfohlen wird, das einzuschicken. Also wird jetzt für Herbst empfohlen oder für Winter oder so. Und ja, also sie haben nicht ganz 6 Monate Verzögerung, zumindest letztes Mal, als ich da was eingeschickt habe, kann auch heutzutage anders sein. Aber also als Tipp, informiert euch, könnte das was sein, weil dann seid ihr die Sachen direkt los. Und ich glaube jetzt nicht am Ende des Winters, dass wenn ich da die Daunenjacke reingebe in die Versandtüte, dass sie dann auch erst zum nächsten Herbst wieder dort online ist. Ich glaube schon vorher, also dann behaltet ihr sie halt noch 1 oder 2 Monate bei euch und schickt dann die Tüte weg zum Beispiel. Oder also wie gesagt, informiert euch vorher, was die so brauchen oder was sie empfehlen. Die nehmen alles tendenziell. Aber die sind relativ strikt mit Einstiegspreisen und solchen Sachen. Also nur ein kleiner Tipp, wenn ihr so mit Off-Season-Geschichten zu tun habt, guckt da einfach mal rein, was aktuell da die Lage ist. So, und jetzt kommt mein dritter Hack und mein allerwichtigster Hack, den ich auch selber erst seit ein paar Monaten umsetze. Und der zielt sehr stark auch auf dein Mindset ab. Und der Hack heißt Accept Any Offer or Almost Any Offer. So, warum diesen Hack? Warum überhaupt? So, es gibt ja bei den, so vor allem bei Vinted, aber auch bei Willhaben Kleinanzeigen Menschen, die halt verhandeln und die dir dann ein Angebot machen, was unter dem Preis, für den du es eingestellt hast, liegt. Und jetzt ist die Frage, nimmst du das an, schickst du ein Gegenangebot, was machst du, bist damit nicht zufrieden? Und ich kenne das auch sehr stark aus Käufersicht, ich mache das auch. Und es ist sehr spannend, was dann so zum Teil zurückkommt. Und ich habe mir aber wirklich so dieses Mantra gesetzt, I accept pretty much any offer. Jetzt erzähle ich noch ein bisschen, was dahinter steckt. Wenn du Teile online verkaufst, davon gehe ich jetzt mal aus, wenn du diese Podcast-Folge bis hierhin gehört hast, nach meinem Disclaimer am Anfang, ist es dein Ziel, dass die Dinge auf möglichst nachhaltige Weise, nachhaltig heißt in dem Fall, dass sie ein neues Zuhause bekommen, wo sie gebraucht werden, dass sie aber aus deinem Haushalt verschwinden. Jemand nutzt sie und du bekommst Platz. Und das ist dein eigentliches Ziel der ganzen Sache. Und das Verkaufen, den Aufwand nimmst du nur auf dich aus 2 Gründen. Um einen kleinen Obolus dazu zu verdienen, fair enough, und um sicherzustellen, dass es jemand kauft, der es auch wirklich braucht und dass es nicht auch nur wieder irgendwo in der Ecke landet, wenn man verschenkt oder Sachen draußen auf die Straße zum Verschenken stellt oder das eben irgendwie auf anderem Wege vielleicht auch, oder man spendet und es dort für sehr günstig verkauft wird, dann ist die Schwelle für die Menschen, es an sich zu nehmen, so gering, dass sie gar nicht überlegen müssen, ob sie es wirklich brauchen und dass es vielleicht bei denen dann doch auch wieder nicht genutzt wird. Aber wir wollen ja, dass es so nachhaltig wie möglich ist und nachhaltig ist eher, wenn es genutzt wird. Wenn es von den Leuten in dem Haushalt ist, wo es auch gebraucht wird. So, manchmal kannst du vielleicht noch so ein Ziel haben, dass du sagst, ich möchte mir das und das gerne gönnen und dafür sammle ich ein Budget über Secondhand-Verkäufe. Das kann auch sein, so wie das bei mir ist, wenn ich eine Green Capsule Wardrobe erstelle. Dazu gibt es auch schon einige Folgen in dem Podcast, wo ich mir dann sozusagen so ein bisschen versuche, dass insgesamt die Kleidung einfach getauscht wird, weil ich quasi sehr viel verkaufe und auch einiges eben kaufe für die neue Capsule. Und dann das gegenrechne und dann am Ende gucke, wie viel habe ich jetzt eigentlich für die Capsule bezahlt. Das kann natürlich auch sein. Es kann auch sein, dass du dir irgendwas anderes leisten müsstest. Das ist auch eine super Sache. Ist aber trotzdem, ich glaube aber auch selbst da ist diese Maxime mit accept pretty much any offer wichtig, weil du die Sachen, ist es immer noch besser, die Sache für einen niedrigen Preis zu verkaufen, als sie gar nicht zu verkaufen, auch wenn du ein Budget aufbauen möchtest. Natürlich, auch für den ganzen Anfangspreis zählt generell, mach faire und realistische Preise. Was ist fair und realistisch? Es ist natürlich eine Orientierung an dem, was der Neupreis für diese Sache war, was aber jetzt der Zustand dieser Sache ist. Und da ist man oft nicht wirklich objektiv, man sieht die Sache meistens immer noch durch irgendeine rosarote Brille. Man hat so die Erfahrung beim Kaufen, den Aufwand, den es vielleicht gekostet hat, dieses Teil zu kaufen und so weiter. Es hängt immer irgendwie eine Menge dran. Und das wirkt sich auch bei den meisten Menschen auf die Preisgestaltung aus. Also versuch da wirklich realistisch zu sein. Und man erkennt wirklich am Preis, das habe ich schon gesagt, sehr oft, wie stark Menschen noch an den Sachen hängen oder dass sie sowas wie den Glaubenssatz haben, das sind doch alles noch Werte. Nein, es sind keine Werte. Heutzutage leider nicht mehr. Der Secondhand-Markt ist komplett überflutet. Also es gibt so viel Menschen da draußen, die quasi das gleiche oder ein ähnliches Teil verkaufen, wie du es auch verkaufst. Und auf der anderen Seite, die Menschen, die das vielleicht brauchen könnten, für die ist es so einfach wie noch nie, sich so ein Teil neu zu kaufen. So einfach und convenient wie noch nie und im Zweifel auch so günstig wie noch nie, weil es einfach unfassbar günstig ist, sich Sachen neu zu kaufen. Gerade im Bereich Fast Fashion und auch ja, man nehme nur Amazon für alles andere. Ja, das heißt, das sind quasi deine Konkurrenten. Als kleiner Popel selbst Privat-Online-Verkäufer und allein daran erkennt man schon, okay, wie habe ich da eine Chance? Nur über einen fairen Preis und über eine nette Kommunikation und gute Fotos und letztendlich das Wohlwollen der Käufer, dass sie auch gerne eben Secondhand kaufen möchten. Aus meiner Sicht kann man bei Online-Plattformen etwas mehr verlangen, als man auf dem Flohmarkt verlangen würde. Ich finde, beim Flohmarkt ist wirklich so sehr, sehr billig. Das tendiert eher schon in die Richtung, dass Menschen auch was kaufen, was sie vielleicht nicht unbedingt brauchen. Das ist ja beim Flohmarkt auch nochmal eine ganz andere Sache, wenn man da steht und weiß, der Flohmarkt wird in ein paar Stunden abgebaut, ist der Impuls natürlich stärker, was zu kaufen, als bei, wenn man sich es online anschaut und immer wieder reingehen kann und so weiter. Aber ich würde sagen, deutlich weniger als es in so klassischen Secondhand-Shops, die sind ja relativ teuer, die eine hohe Kommission auch selbst einbehalten. Aber natürlich so ein bisschen eben, dass du sagst, Flohmarktpreis plus irgendwie so eine extra Aufwandsentschädigung für dich. Du musst die Preise anpassen, wenn es für dich notwendig ist, eben wenn die Sachen nicht verkauft werden. Und orientiere dich lieber nicht daran, wofür es andere eingestellt haben. Natürlich ist das auch ein wichtiger Anhaltspunkt. Aber das Wichtigste wäre zu wissen, und das ist schwerer herauszufinden, wofür haben sie es verkauft? Und das ist nicht unbedingt immer das Gleiche. Und die Sachen, die noch inseriert sind, die vielleicht schon länger inseriert sind zu einem bestimmten Preis, das ist dann schon mal ein guter Hinweis für dich, dass das vielleicht ein zu hoher Preis ist. Also da ist das Datum, wo eine Anzeige veröffentlicht wurde, ist da eigentlich immer ganz interessant. Aber keep it simple, mach nicht zu viele Recherchen, sondern mach einfach nach deinem Bauchgefühl, was du für einen guten Preis hältst und dann kannst du immer noch anpassen. Und ich habe lange gehadert mit mir und habe auch wirklich immer so den Preis an Neuanschaffungspreis gemessen. Und wenn etwas, gerade so bei Gegenständen, die so noch wie neu sind, weil so klassische Fehlkäufe, man hat sie halt nicht oder kaum verwendet, da habe ich mich immer schwer getan, einen wirklich guten Preis zu machen, wo der andere wirklich sagt, boah, da habe ich einen geilen Deal gemacht, sondern ja, da war immer noch dieser Ärger und Schuldgefühle, glaube ich, über diesen Fehlkauf mit im Spiel. Und dann, versucht man dann, glaube ich, durch einen höheren Verkaufspreis irgendwie wieder wettzumachen, das Ganze. Und das merke ich auch immer, wenn ich Leute anfrage, gerade bei Gegenständen, die quasi wie neu sind und die dann sagen, nee, aber der ist ja noch so gut und so. Ja, verstehe ich auch alles. Also ich verstehe, wie die Person auf einen bestimmten Preis kommt. Und dass es dann vielleicht noch sowas wie eine Quote von 70% vom Neupreis ist oder so, ist auch immer noch ein besseres Geschäft, als wenn man es ganz neu kauft, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich glaube, beim Auto gibt es diesen Ausdruck, die teuerste Fahrt ist die Fahrt aus der Pforte des Werks heraus, also die erste Fahrt mit einem Neuwagen. Das ist die teuerste Fahrt überhaupt, weil der Wert dann, glaube ich, schon um 20% sinkt des Autos, weil das Auto ist in dem Moment ein Gebrauchtwagen geworden, von einem Neuwagen zum Gebrauchtwagen. Und das ist eigentlich bei allen Gegenständen so. Sobald sie nicht mehr in dem gewerblichen Shop sind, sondern bei dir im Privathaushalt sind es gebrauchte Gegenstände, auch wenn sie noch wie neu sind. Die Menschen, die das kaufen, haben keine Gewährleistung, keine Garantie. Dazu vielleicht gleich nochmal eine Anmerkung. Aber keine Gewährleistung, keine Garantie. Das heißt, sie haben schon mal einen schlechteren Service und sie wissen nicht, was das für ein Haushalt, wie lange hat das schon gelagert, hat es vielleicht Lagerungsspuren, riecht es vielleicht nach Rauch oder nach irgendwelchen Räucherstäbchen oder Parfum oder so. Es ist nicht mehr der Wert vom Neupreis und deswegen kann es auch sein, dass man einen Gegenstand, der quasi wie neu ist, vielleicht nur für 50 oder 40 oder 30% vom Neupreis verkaufen kann. Und dann ist es so, und es ist immer noch besser, dass du diese 30% wieder bekommst, als dass du gar nichts bekommst und dieser Gegenstand dir nur Platz wegnimmst. Und wenn du ihn siehst, du immer nur ein schlechtes Gefühl bekommst, weil du die Schuld spürst, dass du ihn nie benutzt hast und das ein Fehlkauf war. Der Preis ist, den du erzielst, wenn du etwas verkaufst, ist nicht deine Belohnung dafür, dass du so toll und fleißig ausgemistet hast. Der Preis oder das, was du dafür bekommst, deine Belohnung, ist die Leichtigkeit, der Platz. Das ist deine Belohnung fürs Ausmisten. Das hat für dich einen Wert. Einen Wert, einen inneren Wert, an innere Ruhe und auch einen finanziellen Wert. Denn langfristig, wenn du ausmistest und deinen Bestand an Gegenständen so gering wie möglich hältst, dann verhinderst du es langfristig, in einen größeren Wohnraum wechseln zu müssen, der dann viel mehr Miete kostet, damit du dein ganzes Zeug unterbringen kannst. Das heißt, da gibt es auch einen monetären Aspekt, aber der ist natürlich sehr fiktiv. Das heißt, nochmal, wirklich eine ganz wichtige Botschaft, die ich auch über Jahre erstmal lernen musste. Das, was du beim Online-Verkaufen bekommst an Geld, ist nicht deine Belohnung fürs Ausmisten. Deine Belohnung fürs Ausmisten ist die Leichtigkeit, der Platz in deiner Wohnung, aber nicht das, was du an Geld bekommst. Das ist nur eine kleine minimale Aufwandsentschädigung für den Aufwand, den du hattest, dass du das Teil eingestellt hast, die Kommunikation gemacht hast, das Teil übergeben hast und so weiter. Deswegen rate ich dir, das Mantra dir aufzusagen, I accept pretty much any offer. Und immer wenn ich bei Vinted irgendwie ein Offer bekomme, wo ich denke, boah, das ist wirklich nicht das, was ich eigentlich reingestellt habe, sagen wir es 10 Euro günstiger oder je nachdem, wie der Einstiegspreis ist, kann das auch 20, 30 Euro günstiger sein. Wenn ich es nicht frech finde, dazu komme ich auch gleich nochmal, dann sage ich mir, okay, ich habe mit mir den Deal, I accept any offer. Und dann klicke ich auf Annehmen und dann ist das Teil quasi schon weg und das ist gut so. Und jetzt habe ich noch zwei Infos, bin ich euch jetzt schuldig. Das eine erzähle ich jetzt direkt hier im Nachgang. Wenn die Offer frech ist, dann mache ich es nicht. Und was ist, also bei Vinted, das gibt es bei Willhaben oder bei Kleinanzeigen weiß ich es nicht. Bei Willhaben gibt es das nicht, da kann man quasi alles Mögliche anbieten. Bei Vinted gibt es so eine Grenze, man kann nicht unter einem bestimmten Wert, ich glaube nicht unter 50% oder sowas, das Preises, der quasi aufgerufen wird, anbieten. Und ich habe das zum Beispiel mal erlebt, dass eine quasi diese Grenze komplett ausgereizt hat, also mit Cent auch dann wirklich, weil dann 50% davon waren so oder ich glaube, es sind so sogar 40. Also auf jeden Fall, dann hat die halt statt, ne, ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil das wäre dann falsches Mathe. Also sie hat dann irgendwie, was weiß ich, 4,80 Euro geboten. Und dann habe ich gesagt, okay, nehme ich an, I accept any offer. Und dann hat sie quasi das Vinted-System nämlich aushöhlen wollen und dann nochmal auf das, offenbar geht es nämlich dann nochmal auf das von 4,80 dann auf das Minimum dieser 40% oder was nochmal angeboten. Also sie hat es dann nicht gekauft zu dem, was ich angenommen habe, sondern nochmal. Und da habe ich gesagt, nee, das finde ich frech. Das finde ich nicht okay, da fühle ich mich irgendwie verarscht, das mache ich nicht. Das ist aber, wie man sieht, das hat nichts mit dem Gegenstand, mit irgendwas zu tun, was ich ausgemistet habe, sondern es ist mein eigenes Ego, was sich da verarscht fühlt. Und für mein eigenes Ego nehme ich dann an, dass ich es nicht unter, was weiß ich, was es dann war. Es hat sich dann auch einfach monetär für den Aufwand, da hat sie wahrscheinlich nicht mal, das hätte sich nicht mal gelohnt, das Versandetikett zu drucken zu dem Preis, den sie dann geboten hat. Also auch vor dem Hintergrund war das absolut blödsinnig. Auch deswegen empfehle ich, wie gesagt, macht euch den Aufwand mit dem Verkaufen nicht für Sachen, wo ihr wirklich denkt, dass die weniger als 10 Euro verkauft werden. Und ihr geht dann ja immer noch vielleicht runter, wenn sie dann doch noch drin bleiben. Macht es nicht. Keep it simple. Es ist zu viel Aufwand. Spendet es, findet irgendwie eine Möglichkeit, wo ihr schnell die Sachen hinspenden könnt, was für euch gut funktioniert, wo ihr auch das Gefühl habt, dass das da ein vernünftiger Zweck ist, weil die Sachen für einen guten Zweck verkauft werden im Sozialkaufhaus oder irgendwie auf eine andere Art und Weise. Genau. So, das ist das eine. Also da habe ich auch meine Ausnahme von der Regel, I accept any offer. Und das zweite, was ich noch sagen wollte zum Thema Gewährleistung, Meines Wissens nach ist es in der EU mittlerweile, und das ist keine Rechtsberatung, bitte informiert euch da nochmal über den rechtlichen Rahmen. Aber ich will es einmal erwähnt haben, um euch darauf aufmerksam zu machen, wenn ihr verkauft. Ist mittlerweile so, dass ihr auch, wenn ihr als Privatperson verkauft, seid ihr verpflichtet zu einer einjährigen Gewährleistung. Und das könnt ihr nur dann ausschließen, wenn ihr es wirklich explizit in die Anzeige reinschreibt. Also so mein Kenntnisstand, und das bitte nochmal hinterfragen, was ich gerade gesagt habe, und euch informieren. Das heißt aber, also vor allem, wenn ihr nicht Gewährleistung geben möchtet, und davon gehe ich mal aus, weil ihr schon genug Aufwand habt mit Sachen verkaufen, dann schreibt es auf jeden Fall in die Anzeige rein und sucht da irgendwie nach einem guten Text von irgendeiner rechtlich versierten Internetseite oder Rechtsberatung, um das zu machen. Denn ansonsten seid ihr wahrscheinlich nach meinem Kenntnisstand zu einem Jahr Gewährleistung verpflichtet. Ob das jemals ein Käufer dann in Anspruch nimmt, ist eine andere Frage, aber ich würde es gar nicht drauf ankommen lassen wollen. So, was mir übrigens hilft, um diesen dritten Punkt umzusetzen, ist, ich mache es auch als Käufer. Und auch gerade, wenn ich zum Beispiel, ich bin auf der Suche nach einem Handtuchhalter zurzeit und habe eben auch Willhaben geguckt und hatte auch bei Ikea geguckt und so weiter und mir überlegt, was könnte es sein, was gut in unser Badezimmer passt. Und hatte mir so ein Ikea-Artikel rausgesucht und wollte dann eben nach dem gucken bei Kleinanzeigen und habe dann aber was anderes gefunden oder habe dann überlegt, ach nee, so Edelstahl ist vielleicht doch nicht, vielleicht nochmal nach Holz gucken. Habe dann nach Holz gesucht und habe ich einen voll schönen Handtuchhalter gefunden. Der war aber, diese Ikea-Teile, die ich vorher gesucht habe, die kosten, glaube ich, bei Ikea 20 Euro und dann wäre es bei Willhaben irgendwie 5 oder 10 Euro gewesen. Und dieser schöne Holz-Kleiderständer kostet offenbar neu bei einem Teakholz-Spezialisten oder sowas 100 Euro? Nee, weiß nicht, 60 Euro und sie wollte 40 haben oder möchte 40 haben. Und für mich sind natürlich so 40 Euro irgendwie erstmal komplett out of budget gewesen von dem, was ich gerade suche, weil ich wollte eigentlich 5 Euro einen Handtuchhalter kaufen. Aber auf der anderen Seite, den finde ich schön. Okay, ich bin bereit, für den mehr zu zahlen als die 5 oder 10 Euro. Aber 40 Euro? Ist es mir das wert? Okay, ich frage sie mal, ob sie vielleicht auch mit weniger einverstanden ist. Und dann war es dieses klassische, nein, der ist ja neu, ich habe ihn nur ausgepackt. Und er hätte halt im Neu würde er 60 Euro kosten. Wie gesagt, verstehe ich voll. Aber wenn man mal vielleicht so diese Perspektive wechselt, und ich habe sie einfach gefragt, nicht weil ich frech sein wollte, sondern weil ich gucken wollte, wie eilig ihr das ist, das Ding loszuwerden. Und wenn es ihr eilig ist, das loszuwerden, hey, dann bin ich the first one who wants it. Und ich glaube, ich werde es trotzdem kaufen, weil ich ihn so schön finde. Aber ja, also sie antwortet nicht so schnell. Auch das ist wirklich ein Tipp, bitte antwortet den Interessenten. Ich hatte ihr nämlich schon vor 3 Tagen angeboten, dass ich es vielleicht, ich rede heute und von heute und morgen, von der Perspektive des heutigen Tages angesehen, morgen, natürlich nicht, wenn ihr das hört, morgen, wollte ich das gerne abholen, hatte ihr schon Terminvorschläge geschickt, aber sie hat es nicht, ich glaube sogar für heute hatte ich ihr Terminvorschläge geschickt, genau, sie hat es nicht geantwortet, keine Ahnung, was draus wird, aber vielleicht nur mal so, einfach um diese Anekdote auch nochmal von der anderen Seite zu hören. Weil früher habe ich es auch frech empfunden, wenn Leute mir Angebote auf super gute, neuwertige Sachen gemacht haben. Aber es kommt immer ein bisschen auch drauf an, wie man fragt, wie man nett ist, sagt, hey, ich finde den Uhr schön. Kannst du dir vorstellen, dass der Preis verhandelbar ist und so weiter? Also ich sage jetzt nicht sofort, nur es gibt ja auch Leute, die dann einfach so ohne Worte gerade so bei Technik ist es ja oft so, dass dann irgendwelche Leute anfragen, so ich habe für 200 Euro einen Fernseher inseriert und dann kommt sowas wie 50 Fragezeichen, nicht mal 50 mit Eurozeichen Fragezeichen, sondern einfach nur 50 Fragezeichen, kein Hallo, kein Tschüss, kein gar nichts. Das würde ich auch nicht annehmen. Das ist klar, also ich rede hier wirklich von ernsthaften Anfragen, die auch wirklich einfach angemessen sind. Um das mal abzuschließen. Wenn ihr jetzt Bock habt zu verkaufen, wie gesagt, macht es nicht, um groß Geld zu verdienen. Macht es, um ein bisschen vielleicht euch einen geilen Kaffee gönnen zu können oder ein kleines Budget für, für irgendwas, zum Beispiel für mich wäre das jetzt für diesen Handtuchhalter sozusagen, okay, ich wollte jetzt eigentlich nicht 40 Euro für einen Handtuchhalter, aber ich finde ihn richtig schön, ich würde den, das wäre ein Teil, was ich auch mit umziehen würde in eine neue Wohnung, weil ich es so schön finde. Ich bin eigentlich, nehme ich mir vor, mich nur von Dingen zu umgeben, die mir auch wirklich gut gefallen. Also, come on, was soll's, diesen Scheiß auf den IKEA-Handtuchhalter, bitte nicht falsch verstehen, aber ich hätte ihn auch, ich würde ihn auch nehmen und vielleicht läuft es darauf hinaus, weil ich den anderen nicht bekomme. Aber irgendwie ist es mir doch was wert, auch mich mit Dingen zu umgeben, wo ich, wenn ich den Duschvorhang mache und aufmache und das sehe, denke, boah, der sieht geil aus. Und ja, dafür könnte ich jetzt ansparen für die, von den nächsten Sachen, die ich halt über Secondhand-Plattformen verkaufe. Dann mache ich halt das. Ist auch cool, sich sowas dann zu ermöglichen. Aber es ist nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist, die Dinge bekommen ein neues Zuhause, wo sie genutzt werden. Und ihr habt Platz und Leichtigkeit und wollt eben so schnell wie möglich zu diesem Ziel kommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, eine 5-Sterne-Bewertung, eine positive Rezension. Da freue ich mich sehr. Und wenn ihr ein bisschen weiterhören wollt, empfehle ich euch Folge 9. So klappt Ausmisten wirklich. Und wenn du mich live in Ausmisteraktion erleben möchtest, teile ich immer wieder was bei Instagram. Da heiße ich tessgreenberg_minimalismus. Verweis dazu findest du hier auch in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich auf jeden Fall, dich wiederzuhören und sage dir alles, alles Liebe. Bis bald oder bis nächste Woche. Ciao.